NDR Info. Themen des Tages.
Zum Start in die Woche beschäftigt uns natürlich der Warnstreik im Nahverkehr in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Wir schauen nach Lübeck, wo eine Firma offenbar seit Jahren systematisch die Handelssanktionen gegen Russland unterlaufen haben soll. Und wir beschäftigen uns mit den jüngsten Vorschlägen des CDU-Wirtschaftsrats, der Sozial- und Gesundheitsleistungen streichen möchte, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Ich bin Michael Latz, schön, dass Sie dabei sind. Für viele Menschen in Norddeutschland war das heute früh ein schwieriger Wochenstart. Und auch jetzt zum Feierabend, da dürfte der Heimweg für viele zur Herausforderung werden. Denn der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr, der ist noch nicht vorbei. Erst kommende Nacht wollen die Beschäftigten ihre Arbeit wieder aufnehmen. Das bedeutet, in den meisten Kommunen und Kreisen in Norddeutschland sind so gut wie keine Busse oder Straßen und U-Bahnen unterwegs. Die große Ausnahme ist Niedersachsen. Auch dort wird über einen neuen Tarifvertrag verhandelt, aber die Beschäftigten dürfen eben noch nicht streiken. Anders dagegen die Lage in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Dort sind viele Beschäftigte heute für bessere Arbeitsbedingungen oder höhere Zuschläge auf die Straßen gegangen. Wie zum Beispiel in Lübeck. Julian Marxen berichtet über den Warnstreiktag bei frostigen Temperaturen.
Es ist ein ungewohntes Bild. Am zentralen Busbahnhof in Lübeck ist kaum etwas los. Hier halten heute nur Busse, die von außerhalb kommen oder zum Beispiel nach Travemünde wollen. Die Stadtbusse fahren nicht. Einige wenige Lübeckerinnen und Lübecker kommen am Morgen trotzdem zum ZOB, haben nicht mitbekommen, dass gestreikt wird oder wollten schauen, ob ihre Linie nicht doch fährt.
Ja, ich wollte zu meiner Ausbildung, also arbeiten. Jetzt kann ich leider nicht mit dem Bus fahren und muss halt mit dem Fahrrad oder E-Roller.
Jetzt gehe ich zur Arbeit und fahre nicht mit dem Bus, ja.
Finden Sie das denn in Ordnung, dass die Busfahrer streiken für bessere Arbeitsbedingungen? Haben Sie dafür Verständnis?
Ja, natürlich. Weil jeder möchte ja auch wissen, wo er bleibt. Das wird ja eh alles teurer. Deswegen, ja, kann ich schon verstehen, aber es ist halt blöd für die anderen Leute.
Ja, klar. Jeder soll sein Geld bekommen. Jeder soll für seine Arbeit entlohnt werden, vernünftig entlohnt werden. Dementsprechend zeige ich da großes Verständnis für.
Auch in den anderen kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein ist der Nahverkehr größtenteils lahmgelegt. In Kiel bleiben alle Busse der KVG im Depot, ebenso die Stadtbusse in Neumünster. In Flensburg fahren laut Aktivbus zwar einige Linien, aber nur eingeschränkt mit Sonderfahrplänen. Viele streikende Busfahrerinnen und Fahrer aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern versammeln sich am Vormittag in Lübeck, um zu demonstrieren. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind es ungefähr 1600 Menschen. Mit Trillerpfeifen, gelben Warnwesten und roten Verdi-Fahnen ziehen sie um das Holstentor. Die Busfahrer fordern zum Beispiel längere Ruhezeiten, höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende. Und
dass wir endlich mal ein Urlaubsgeld bekommen. Das Weihnachtsgeld sollte angehoben werden.
Wir arbeiten eigentlich 24/7 teilweise und möchten dafür natürlich auch den Ausgleich haben, weil wir natürlich familiär zurücktreten und auch immer da sind. Und wie gesagt, wer Leistung haben will, der muss auch uns entgegenkommen. Ne?
Und genau diese Botschaft soll vom Warnstreik ausgehen, unterstreicht Verdi-Sprecher Frank Schischewski.
Na, wir wollen heute deutlich machen, dass die Arbeitgeber aus dem Knick kommen müssen und die Arbeitsbedingungen für die Busfahrerinnen und Busfahrer im Land deutlich verbessern müssen, damit die Menschen gesund ihren Beruf machen können und auch vernünftig leben können.
Der Kommunale Arbeitgeberverband in Schleswig-Holstein hält die Forderungen für nicht finanzierbar. Verbandschef Jan Jakobsen.
Insgesamt haben wir ein Forderungspaket, was über alles Kosten verursachen würde, wenn man alles zusammennimmt, von über 10%. Und wir sind der Meinung, dass wir zweistellige Kostensteigerungen im Nahverkehr bei der angespannten Haushaltslage nicht rechtfertigen können und der Bevölkerung auch gar nicht vermitteln können.
Der Arbeitgeberverband hat deshalb ein eigenes Angebot vorgelegt. Nicht akzeptabel, sagt Verdi. Eine Einigung ist also erst einmal nicht in Sicht. Die nächste Verhandlungsrunde im Tarifstreit startet in gut 2 Wochen.
Julian Marxen über den Warnstreik im Nahverkehr in Schleswig-Holstein. Und bei mir im Studio ist jetzt Christopher Gaube. Er beobachtet die Streiklage auch in den übrigen Bundesländern. Wie schaut es denn andernorts aus?
Ja, was den öffentlichen Nahverkehr betrifft, still bis sehr still. Verschaffen wir uns da mal einen Überblick und vielleicht auch ein bisschen Dimension. In Hamburg ist heute keine einzige U-Bahn unterwegs. Auf den 4 Linien quer durch die Stadt fahren sonst täglich 500.000 Menschen mit. Zumindest einige Hamburger Buslinien, die werden in einem eingeschränkten Betrieb bedient. Doch darauf haben sich die wenigsten Menschen wirklich verlassen heute. Die meisten sind stattdessen mit dem eigenen Auto gefahren und dementsprechend voll ist und war es da heute auch auf den Straßen. In Mecklenburg-Vorpommern, in Schwerin, Rostock und im Landkreis Ludwigslust-Parchim, da fährt gar nichts. Andere Verkehrsgesellschaften in MV sind hingegen gar nicht vom Streik betroffen oder die haben einen Notbetrieb eingerichtet. Der Nahbus in Nordwest-Mecklenburg, der fährt beispielsweise nach einem Samstagsfahrplan und Rebus im Landkreis Rostock nach Ersatzfahrplan. Und Niedersachsen habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, muss man in diesem Fall auch nicht, denn den Arbeitgebern dort ist die Kündigung des Tarifvertrages zu spät zugestellt worden. Heißt, in Niedersachsen gilt noch bis Ende März die Friedenspflicht und so lange darf dort im öffentlichen Nahverkehr nicht gestreikt werden.
Wie geht's jetzt weiter? Wie lange dauert dieser Streik noch?
Ja, der Streik ist für den ganzen Tag angesetzt und damit meint man den eigentlichen Betriebsschluss heute, also spät in der Nacht. Das heißt, dass auch heute Abend und in der Nacht keine Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen der bestreikten Betriebe fahren oder eben nur ganz einzelne Notangebote verfügbar sind. Solange müssen die Menschen noch auf Regional- oder S-Bahnen setzen, die nicht vom Streik betroffen sind, müssen aufs Rad, Taxi, Carsharing oder freundliche Kolleginnen und Kollegen setzen oder vielleicht zu Fuß gehen, was ja bei diesen Temperaturen nicht gerade angenehm ist. Und der Blick noch auf morgen, da sollten Busse und U-Bahn am frühen Morgen wieder den Verkehr aufnehmen. Da kann es noch ein bisschen dauern, bis sich wieder alles zurechtgeruckelt hat. Aber der Streik ist dann erstmal überstanden.
Vielen Dank, Christopher, für diesen Überblick. Und über diesen Warnstreik im Nahverkehr habe ich auch mit Carola Freier gesprochen vom Verband der kommunalen Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern. Sie kritisiert, dieser Warnstreik sei bundesweit organisiert. Gründe und Ursachen, die würden nicht in den Verhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern liegen. Ich habe sie gefragt, was sie damit meint.
Ich meine damit, dass tatsächlich die Gewerkschaft Verdi hier, die Bundesleitung, alle Landesverbände über einen Kamm schert. Tatsächlich gibt es ja in den 16 Bundesländern jeweils eigene sogenannte spartenspezifische Tarifverträge für den Nahverkehr. Und die sehen auch alle seit 20 Jahren ganz unterschiedlich aus. Sie haben sich alle unterschiedlich entwickelt, weshalb auch die Forderungen überall unterschiedlich sind. Also zum Beispiel haben wir hier in MV als Kernforderung der Gewerkschaft ja die Reduzierung der wöchentlichen Stundenarbeitszeit von 39 auf 35 Wochenstunden. Diese Forderung gibt es in Schleswig-Holstein nicht. Und insofern wird auch kritisiert, dass man nicht genau guckt, wie laufen eigentlich spezifisch die Tarifverhandlungen vor Ort selbst.
Dann bleiben wir doch mal bei dem Punkt, den Sie gerade schon erwähnt haben. Eine Verkürzung der Arbeitszeit von 39 Stunden die Woche auf 35 Stunden bei gleichem Lohn. Das ist die Forderung der Gewerkschaft bei Ihnen im Nordosten. Warum ist das etwas, was die kommunalen Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern ablehnen?
Ja, weil was einfach nicht zu finanzieren ist. Der öffentliche Nahverkehr hier in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in den anderen Ländern, der ist sehr stark zuschussabhängig. Also bereits jetzt werden die Nahverkehrsunternehmen durch Beträge in Millionenhöhe seitens der kommunalen Aufgabenträger bezuschusst. Und das würde sich ja dann noch einmal potenzieren. Das Stundenentgelt bei der Reduzierung von 39 auf 35 Wochenstunden bedeutet eine Entgelterhöhung von rund 11%. Und das ist dann insofern in Anführungsstrichen lediglich die Entgelterhöhung des Stundenentgelts. Aber gleichzeitig müssen ja trotzdem die Linien, die Takte und so weiter, so wie sie jetzt aufgestellt werden, bedient werden. Bedeutet, mit der bloßen Stundenreduzierung müssten im gleichen Atemzug auch wieder neue Personale eingestellt werden.
Nun argumentiert die Gewerkschaft aber zum Beispiel, dass es vielen Nahverkehrsunternehmen ja jetzt schon schwerfällt, Mitarbeitende zu finden, aber dass bessere Arbeitsbedingungen am Ende dazu führen könnten, dass die Jobs attraktiver werden.
Ja.
Das müsste doch auch in Ihrem Interesse liegen.
Nein, das ist auch ein Punkt, den ich ganz stark kritisiere. Also nicht ich in Person, sondern auch die kommunalen Nahverkehrsunternehmen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns ist es tatsächlich so, wir haben nicht das Problem, dass wir kein Personal gewinnen können. Ganz im Gegenteil. Wir haben Zulauf, wir haben auch viele Initiativbewerbungen aus anderen Branchen, weil wir auch aufgrund vergangener Tarifrunden sehr viel schon gemacht haben hier bei den kommunalen Nahverkehrsunternehmen. In der Mantelrunde 2024 haben wir zum Beispiel gemeinsam mit den Gewerkschaften die Erhöhung des Urlaubsanspruchs um weitere 4 Tage vereinbart.
Sagt Carola Freier vom Verband der kommunalen Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern zum Streik im öffentlichen Nahverkehr. Ende Oktober haben die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in Brüssel weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen. Damals ging es darum, den Verkauf von russischem Gas und Öl weiter einzuschränken. Es war das inzwischen 19. Sanktionspaket seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Von der Schraube über den Computerchip bis hin zu Luxuswaren, viele Produkte dürfen inzwischen nicht mehr an Russland verkauft werden. Dass es aber offenbar weiterhin einen Bedarf dafür in Russland gibt und dass manche Unternehmen sich einiges einfallen lassen, um dieses Embargo zu umgehen, das zeigen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft, die heute im Raum Lübeck zu mehreren Festnahmen geführt haben. 5 Männern wird vorgeworfen, mithilfe von Scheinfirmen russische Rüstungsunternehmen beliefert zu haben. Von 16.000 Lieferungen mit einem Wert von 30 Millionen Euro ist die Rede. Darüber habe ich mit ARD-Sicherheitsexperte Holger Schmidt gesprochen. Was wissen Sie darüber, wie dieses Netzwerk die Sanktionen ausgetrickst haben soll?
Also die Ermittler sagen, das ist folgendermaßen gelaufen. Der Hauptbeschuldigte hat eine Firma in Lübeck gegründet, so im klassischen Bereich Import-Export, wie man sich das vorstellt, mit Internetseite, mit Handelsregistereintrag und allem drum und dran. Sagt übrigens auf der Seite, dass man an die 400.000 Waren sofort verfügbar habe. Muss man jetzt vielleicht nicht so ernst nehmen, weil es nur eine Deck-Internetseite gewesen ist für diese Firma, aber zeigt so ein bisschen die Dimension, in der man sich selber da gefühlt hat. Und über diese Firma sind die Güter, um die es ging, bestellt worden. Es gab eine weitere Firma, ebenfalls aus dem Kreis der Beschuldigten gegründet, sagen die Ermittler. Die hat dann an die erste Firma Aufträge vergeben. Und dann ist so ein bisschen ein Verschickspiel im Kreis rum, wie man das auch aus anderen Kriminalitätsfeldern kennt, wenn man etwas verschleiern will, losgegangen. Und die Waren sind eben von A nach B und dann in das Land C und in das Land D und dann irgendwie nach Russland geschickt worden. So sehen es die Ermittler. Und diese anderen Staaten, die da eine Rolle gespielt haben, dazu soll zum Beispiel die Türkei gehören, aber auch EU-Staaten, die erstmal als Adressat galten, nur eben das letzte Ziel dieser entsprechenden Waren soll eben Russland gewesen sein.
Das klingt danach, als wäre sehr viel Aufwand betrieben worden, um diese Sanktionen auszutricksen. Bedeutet aber auch, dass sehr viel Ermittlungsaufwand vermutlich nötig war, um das zu durchschauen, oder?
Ja, so scheint das für mich auch, denn mein Eindruck war schon auch in den vergangenen Monaten immer wieder, im Grunde die ganze Welt weiß, dass die Sanktionen gegen Russland nicht ideal funktionieren. Die ganze Welt kriegt mit, dass es da immer wieder Warenströme hingibt. Aber in den einzelnen Staaten des Westens wird gerätselt, wie es denn läuft. Und hier ist es wohl eine Ermittlung gewesen, die der Generalbundesanwalt vor allen Dingen mit Unterstützung des Zolls und des Zollkriminalamtes, aber auch des Bundesnachrichtendienstes gemacht hat. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass da eben auch nachrichtendienstliche Hinweise des BND eine Rolle gespielt haben, die bei der Frage eben zu klären, wie kommen denn die Waren von A nach B. Und als dann heute Morgen der Hauptbeschuldigte von einer Reise mutmaßlich aus Russland zurückgekommen ist, wieder in Deutschland angekommen ist, da haben bei ihm die Handschellen geklickt und da gingen dann die Razzien auch bei den anderen Beschuldigten los.
Nun ist unter anderem von Rollen oder zum Beispiel von Kugellagern die Rede, die da verschickt worden sind. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach kriegswichtigen Waren. Für wen war das bestimmt?
Naja, es kommt immer ein bisschen drauf an, was Sie mit dem Kugellager machen. Wenn es für ein Fahrrad bestimmt ist oder für eine landwirtschaftliche Maschine, dann ist es vielleicht nur bedingt oder gar nicht kriegswesentlich. Wenn es für ein Armeefahrzeug, für einen Panzer, für etwas anderes gedacht ist, für eine Geschützlafette, dann kann das eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und aus Sicht der Juristen ist aber vor allen Dingen auch entscheidend, wer hat es denn bekommen? Und zum Beispiel alle Unternehmen, die zur Kriegsindustrie in Russland gezählt werden, da ist es dann quasi egal, was sie dahin liefern. Sie begehen den Embargo-Verstoß. Da könnten es Gummibärchen oder irgendwie Unterlegscheiben oder sowas sein. Da ist dann jede Ware plötzlich relevant. Und das Problem ist ja gerade auch bei diesen Embargos immer zu unterscheiden, was hat eine zivile Nutzung, was hat eine zivile und eine militärische oder was hat nur eine militärische Nutzung. Es ist aber in den vergangenen Jahren auch so gewesen, dass das Embargo-Recht immer weiter so verschärft worden ist, dass eben bei diesen kriegswichtigen oder tatsächlichen Rüstungsunternehmen schon jede Lieferung an sich strafbar wird.
Sagt ARD-Sicherheitsexperte Holger Schmidt. In knapp 3 Wochen, da findet in Stuttgart der CDU-Bundesparteitag statt. Und dort wird es dann unter anderem um den Kurs der Kanzlerpartei vor den wichtigen Landtagswahlen in diesem Jahr gehen. Uns ist es kein Wunder, dass die unterschiedlichen Parteiflügel sich schon jetzt mit allerlei Vorschlägen und Ideen ins Gespräch bringen. Angesichts einer lahmenden Wirtschaft gelingt das gerade den unternehmernahen Gruppen in der Partei besonders gut. Vergangene Woche, da prägte die Mittelstandsunion den Begriff der Lifestyle-Teilzeit. Und am Wochenende nun präsentierte der CDU-Wirtschaftsrat seine Vorschläge. Von Steuerentlastungen für höhere Einkommen bis hin zum Vorschlag, jeder möge seine Zahnarztleistungen künftig doch bitte selbst bezahlen. Vorschläge, die auch innerhalb der CDU Widerspruch ausgelöst haben, wie Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio berichtet.
Jetzt will die CDU den Arbeitnehmern auch noch an die Zähne. Der Eindruck jedenfalls entstand, weil der CDU-nahe Wirtschaftsrat Zahnersatzleistungen künftig streichen will. Dennis Radke, CDA-Vorsitzender des Arbeitnehmerflügels der CDU, sagt: Meine CDU ist nicht Teil dieses unscharf formulierenden Wirtschaftsrates.
Gleichwohl werden uns natürlich regelmäßig die Ideen und Äußerungen, die aus diesem Kreise kommen, uns als Partei zugerechnet. Und in der aktuellen Debatte muss man auch von Anlasten sprechen.
Seit Wochen erweckt Vorschlag um Vorschlag des Wirtschaftsrates, des Wirtschaftsflügels der CDU, aber auch von CSU-Chef Söder oder sogar vom Kanzler Merz einen Eindruck, dem dieser Dennis Radke jetzt gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio vehement widerspricht.
Wir müssen insgesamt aufpassen in der Debatte, dass es keine Schlagseite gibt, dass nicht der Eindruck entsteht, Reformbedarf gibt es überall nur dort, wo Arbeitnehmer betroffen sind. Die Wirtschaft muss wieder in Schwung gebracht werden, ohne Frage. Aber der Motor läuft nicht schneller, wenn man die Sicherheitsgurte ausbaut.
Der Sicherheitsgurt hierzulande heißt Sozialstaat. Aber die CDU und der Kanzler vorneweg erwecken den Eindruck, damit es der Wirtschaft besser geht, dürfe beim Sozialstaat kein Stein auf dem anderen bleiben.
Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt, nicht irritieren lassen.
Aber der Eindruck, den auch CSU-Chef Söder wieder und wieder befeuert, deutsche Arbeitnehmer arbeiten zu wenig, sind zu oft krank.
An Brückentagen ist Deutschland immer etwas kranker als wann anders,
sagte Söder am Wochenende im ARD-Bericht aus Berlin und schiebt wie nebenbei noch nach.
Eine Stunde mehr Arbeit in der Woche würde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt.
Seit Wochen und Monaten kritisiert dagegen Dennis Radke vom Arbeitnehmerflügel, dass CDU und CSU in Sachen Kommunikation wieder und wieder in die gleiche Falle tappen.
Lernkurve in Sachen Kommunikation ist sicherlich überschaubar. Ich würde mir wünschen, dass wir auch sicherstellen, dass die Kommunikation wertschätzend und nicht pauschalierend ist.
Lifestyle, Teilzeit, 4-Tage-Woche, Krankenstand oder das Kanzlerwort von der Work-Life-Balance. Für den Europaabgeordneten Radke nur Töne der gleichen Melodie. Die Arbeitnehmer, sie wollen nicht.
Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten.
Es sind Worte wie diese, die eine CDU mit 5 Landtagswahlen vor Probleme stellen. Dass nämlich öffentlich der Eindruck entsteht, die CDU versteht die Lebenswirklichkeit von Arbeitnehmern nicht mehr. SPD-Ministerpräsidentin Schwesig selbst im Wahlkampf greift das in der ARD sehr dankbar auf.
Was wir hier in den letzten Wochen vor allem von der Union hören, die lassen sich alle zu viel krank schreiben, sie arbeiten zu wenig Stunden, geht total an der Lebensrealität und Arbeitsrealität vieler Menschen vorbei.
Dennis Radke, der CDU-Mann, sagt, wir brauchen Reformen. Jeder wisse das, aber niemand brauche als Arbeitnehmer das Gefühl, es liege eigentlich alles an ihm.
Ich darf am Ende bei allen notwendigen Diskussionen über Veränderungen, über Reformbedarfe nicht der Eindruck entstehen, als hätten wir da ein Massenproblem, dass die Leute keine Lust hätten und dass sich die Menschen nicht genügend anstrengen.
Immer neue Vorschläge aus der CDU also, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu verstehen geben, sie seien zu bequem geworden, würden zu wenig tun, um unseren Lebensstandard zu halten. Chris Berdrow aus dem ARD-Hauptstadtstudio bezweifelt in seinem Kommentar, dass das der richtige Weg ist, um die Menschen für nötige Reformen zu begeistern.
NDR Info. Die Meinung.
Es vergeht gerade kaum ein Tag ohne neuen Unionsvorschlag, was die arbeitende Bevölkerung dringend tun müsste oder sollte. Länger arbeiten, weniger krank sein. Die telefonische Krankschreibung, weg damit. Mehr selber bezahlen sollen wir, fürs Alter, die Gesundheit, Pflege. Und, neuester Twist des CDU-Wirtschaftsrats, für den Zahnarzt. Die Kassen sollen da komplett raus sein, meint der eigenständige Verein, der nicht zur Partei selbst gehört. Nun ist nicht jeder dieser Vorschläge per se falsch. Es wird Einschnitte geben müssen beim Sozialstaat und unser Gesundheitssystem ist zu teuer für das, was es leistet. Die Union hat aber ein Kommunikationsproblem. Es gelingt ihr gerade nicht, diejenigen mit Wertschätzung anzusprechen, von denen es nicht schlecht wäre, sie im Boot zu haben. Die ganz normalen Beschäftigten, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Im Gegenteil, aus vielen Vorstößen spricht Misstrauen. Und der Gedanke, man müsse den ziemlich gebeutelten Unternehmen etwas Gutes tun und sei es auf Kosten ihrer Angestellten. Was gerade nicht klappt, das Gefühl zu vermitteln, dass es hier darum geht, gemeinsam etwas zu schaffen, Lasten gerecht zu verteilen und dann zusammen etwas auf die Beine zu stellen. Es ist gerade mal ein paar Tage her, da hatten drei Top-Unionspolitiker aus Bayern, Hessen und Baden-Württemberg hier in Berlin einen gemeinsamen Auftritt. Die Ministerpräsidenten Söder und Rhein und der baden-württembergische Wahlkämpfer Hagel haben sich als die drei Löwen vorgestellt und ihre Länder als das wirtschaftliche Rückgrat Deutschlands. Sie beschwerten sich bitter darüber, dass sie von den anderen nicht als Löwen, sondern als Lastesel wahrgenommen werden. Als die Dummen, denen man immer noch ein Säckchen mehr aufschnallen kann. Dabei müssten sich doch alle anstrengen. Sie wissen also, wie es sich anfühlt und wie sich viele Arbeitnehmer derzeit vermutlich fühlen. Dass vor einem Parteitag jede Menge Vorschläge rausgehauen werden und vieles davon folgenlos bleibt, geschenkt. Aber nach dem Parteitag ist auch vor den Wahlen.
Die Meinung von Chris Berdrow aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Der Grenzübergang Rafah ist die einzige Landverbindung des Gazastreifens mit dem Umland, die nicht über israelisches Gebiet führt. Zum ersten Mal seit 2024 durften heute wieder Palästinenserinnen und Palästinenser auf diesem Weg den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen. Allerdings unter strengen Kontrollen und auch nur wenige Menschen mit dringenden Anliegen durften passieren. Die Öffnung ist Teil des sogenannten Friedensplans, der den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas beenden soll. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
Einige Männer in Rollstühlen, einige Familienmitglieder, die in Busse steigen. Es waren nur wenige Verletzte und Kranke, die zunächst die Erlaubnis bekamen, den Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten zu überqueren. Auch Bilder von Krankenwagen, die nicht über Rafah, sondern über den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom fuhren, waren zu sehen. Die Situation am ersten Tag der Grenzöffnung von Gaza nach Ägypten unübersichtlich. Mohammed Mahdi, ein Angehöriger eines Patienten, der auf der Ausreiseliste steht, erzählt. Es fühlt sich wie ein Traum an, besonders für meinen Vater. Wir hatten die Hoffnung verloren, dass er behandelt wird. Dann haben sie uns angerufen und gesagt, dass er ausreisen kann für eine Behandlung. Es ist wie ein Traum. Für einige wenige dürfte es sich wie ein Lottogewinn anfühlen. Allerdings sollen laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium etwa 20.000 Verletzte auf eine Behandlung im Ausland warten. Die symbolische Öffnung von Rafah nach Ägypten weckt nun bei vielen in Gaza die Hoffnung, aus dem Kriegsgebiet zu entkommen. Eine Frau in Khan Yunis schreit und weint um ihr Kind. Die Waffenruhe ist brüchig. Ein israelisches Militärschiff habe die Küste von Gaza beschossen, erzählt Omar al-Rayabaya, ein Verwandter eines 2,5-jährigen Kindes. Das Geschoss habe das Zelt der Familie getroffen, den Jungen getötet, trotz Waffenruhe, erzählt er. Wenn es eine Waffenruhe geben würde, würde keiner schießen. Jeden Tag sterben Menschen hier in Khan Yunis. Von welcher zweiten Phase der Waffenruhe sprechen die in Gottes Namen? Die Grenzöffnung von Rafah. Zunächst hat sie Symbolcharakter. Am ersten Tag sei 50 Verletzten und einigen Familienangehörigen die Ausreise genehmigt worden, so israelische und ägyptische Behörden. 50 Menschen dürfen aus Ägypten zurück zu ihren Familien nach Gaza, heißt es. Auch für die nächsten Tage sei das so vorgesehen. In Israel fürchten viele um die Sicherheit im Land, Auch der ehemalige israelische Armeegeneral Noam Tibon. Es macht mir Sorgen. Alle israelischen Bürger, die in die Gebiete am Gazastreifen zurückgekehrt sind, müssen sich dort sicher fühlen. Weil die Hamas noch nicht entwaffnet ist, ist die Öffnung von Rafah ein schwerer Fehler. Der Personenverkehr in Rafah soll in einem mehrstufigen Verfahren erfolgen. Ägypten soll laut den israelischen Behörden täglich eine Liste mit Namen vorlegen. Es soll strenge Sicherheitskontrollen geben, an denen auch Mitarbeiter der EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah beteiligt sind.
Bettina Meier aus dem Studio Tel Aviv über die Öffnung des Grenzübergangs Rafah. Und das waren unsere Themen des Tages an diesem Montag, dem 2. Februar.